Wir lesen heute Morgen die ersten 10 Verse aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefes. Das Thema lautet ja Zeichen der Erlösungshoffnung. Es hatte zwar auch das erste seine Rechte des Gottesdienstes und das äußerliche Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet das Vorderteil der Hütte, darin der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote, und dies heißt das Heilige. Hinter dem anderen Vorhang aber war die Hütte, die da heißt das Allerheiligste. Die hatte das goldene Räucherfass und die Lade des Testamentes allenthalben mit Gold überzogen, in welcher war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und die Rute Aarons, die gegrünt hatte, und die Tafeln des Testaments. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenstuhl, von welchen Dingen jetzt nicht zu sagen ist in Sonderheit. Da nun solches also zugerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in die vordere Hütte und richteten aus den Gottesdienst. In die andere aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er opferte für seine und des Volkes Versehen. Damit deutete der Heilige Geist, dass noch nicht offenbart wäre der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde. Welche ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach welchen Gaben und Opfer geopfert werden, die nicht können vollkommen machen nach dem Gewissen den, der da Gottesdienst tut, allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen und äußerlicher Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind auferlegt. Also hier wird gesagt, nachdem wir ja in den letzten Stunden von dem neuen Bund, von dem Besseren gesprochen haben, dass das Vorhergehende nicht verachtet werden soll, es hatte auch seine Bestimmung. Gott redete ja in mancherlei Weise, so fängt der Hebräerbrief an, durch die Propheten, oder wenn wir daran denken, auch im Hiob heißt es, im Traum, im Nachtgesicht, in mancherlei Weise zu den Menschen, zuletzt aber durch seinen Sohn, Jesus Christus. Jedes Reden Gottes hatte seine Bedeutung, hatte seine Zeit, hatte seine Wegführung hin zu der Vollkommenheit, die geoffenbart werden sollte in dem Sohn Gottes. Jede Rede Gottes ist gerecht, sie ist wahrhaftig, darum gut und immer zum Leben führen, wann auch immer sie geschehen war. Im alten Bund, im neuen Bund. Sie war immer wahrhaftig und zum Leben führend. Wo Gott redete, durch Mose, durch die Propheten oder auch durch Situationen, Naturereignisse, Katastrophen, geschah immer etwas Bedeutendes. Zum Beispiel die Teilung des Roten Meeres. Das Bedeutende dabei war die Befreiung Israels aus der Knechtschaft in Ägypten. Das ist ein Naturereignis, was Gott geschaffen hat. Auf sein Wort hin geschah etwas in seiner Schöpfung, was den Weg frei machte für das Volk Israel. Gott redet in mancherlei Weise, das ist auch eine Form des Redens Gottes, dass das Meer sich teilte und nachdem die Ägypter auch hindurch wollten, es sich wieder schloss und die Verfolger umkamen. 2. Mose 14, lesen wir das ab Vers 13 bis 21. Somit hatte also auch die Stiftshütte und der spätere gebaute Tempel unter Salomo, auf Anweisung des lebendigen Gottes wurde sie ja gebaut. Wir haben das uns gestern schon gesagt, 2. Mose 25, 40, wo Gott sagt, mach es, wie ich dir gezeigt habe auf dem Berg. Nicht anders, nicht selbstständig, bau keinen eigenen Tempel nach deinen Vorstellungen, so wie du es gesehen hast. So hatte also diese Nachbildung des Himmlischen auch eine ganz bestimmte Funktion, eine gerechte Funktion, eine Lebensfunktion, eine führende Funktion für das Volk Israel, ja auch für uns, denn diese vorgeschatteten Dinge wiesen ja auf den Tag hin, dass auch wir mit hineingenommen werden in das Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus. Es war ein Hinweis auf diesen Tag, dass das Evangelium Juden und Heiden verkündigt werden würde. Deswegen haben wir gelesen, es hatte auch das Erste seine Rechte des Gottesdienstes und das äußerliche Heiligtum. Es hatte auch das eine wunderbare Funktion. Denn hier in der Stiftshütte wurde immer wieder angedeutet durch verschiedene Symbole, was Gott tun würde, wie die Erlösung zustande käme, was der Messias vollbringen würde, damit eine ewige Erlösung und eine Einzelbeziehung zu Gott überhaupt aufgerichtet werden konnte. In Kapitel 8, Vers 13 lasen wir ja darüber, über den Bund, dass den ersten Bund, dass er alt geworden ist, ja. Aber alt steht hier nicht für wertlos. Alt steht vielmehr für erfüllt. Erfüllt. Erfüllte Hoffnung, die in dem alten Bund aufgebaut worden war und im neuen erfüllt wurde. Das heißt also vollendet. Das Neue ist die Vollendung der Hoffnung des Alten. Wenn ein alter Mensch zum Leben in Ewigkeit vollendet wird und sein Leib dann abgelegt wird und in die Erde, dann heißt es ja auch nicht im Nachhinein, dass er wertlos war. Er war nicht wertlos, sondern er macht jetzt eine neue Erfahrung nach diesem Abschnitt. Und so war also der alte Bund auch nicht wertlos. Dass wir sagen, das Alte ist untauglich, nur noch das Neue gilt. Das Alte hat nach wie vor seine Berechtigung für die, die das Neue noch nicht erfahren haben. Somit also für Israel ist das Alte immer noch wichtig. Bis zum Tag der Erweckung, wo sie merken, dass diese Hoffnungen, die sie in dem alten Bund hatten, erfüllt wurden in Jesus Christus. Wir sollen aber das Alte nicht als wertlos auch für uns betrachten, sondern als wichtigen Vorspann für das, was wir jetzt leben und erleben können. Dass wir Jesus Christus annehmen konnten, dass wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, dass wir eine Einzelbeziehung zu dem lebendigen Gott bekommen haben, hatte seinen Werdegang und Ursprung in der Stiftshütte, in den Werdegängen des Volkes Israel. Deswegen kann zum Beispiel die neutestamentliche Gemeinde niemals das Volk Israel verachten. Das ist unmöglich. Dann würde es nämlich, die neutestamentliche Gemeinde, würde ihren eigenen Werdegang verachten und verabscheuen. Deswegen kann ein Christ wie ein Antisemit sein. Er würde damit ja die Wurzel seiner Werdegänge abschneiden. Und so tun, als ob die nicht nötig gewesen wären. Der Hebräerbrief sagt, doch, das war sehr nötig. Es hatte alles seine Berechtigung. Dafür müssen wir auch danken. Danken, dass Gott ein Dienstvolk berufen hatte, was an unserer Stadt einen Dienst versah bis zur Vollendung. Denn sie pflegten immer die Hütte des Stiftes. Sie pflegten den Gottesdienst im Tempel. Und wir können sagen, für uns, damit die Hoffnung auf das Neue immer wach bleibt und die Hoffnung unter den Menschen aufblüht und auf den lebendigen, den einzigen Gott des Schöpfers Himmels und der Erden hinwies. Da dürfen wir im Rückblick auch sehr dankbar sein und können eigentlich, man müsste eigentlich nach Israel gehen und jedem die Hand schütteln und sagen, wir freuen uns, dass ihr noch da seid. Ihr seid ja die Kinder der Väter, die aus Ägypten geführt worden sind. Ihr seid die Kinder derer, die sich von Gott leiten ließen, wenn auch stolpernd, aber doch zum Ziele hin, bis nach Jerusalem, bis zum Tempel. Diejenigen, die immer wieder die Gebote Gottes hochgehalten haben, vielen Dank. Denn hättet ihr das nicht gemacht, hätten wir es nicht gehört. Denn wir hätten ja nie das Alte Testament gekriegt. Es gibt ja Christen, die haben bloß das Neue Testament. Das heißt, sie lesen ja nie die Gebote, die Gott gegeben hat, auf die sie ankam, nach denen man sich richten sollte, um eines Tages das Neue erleben zu können. Denn an den Geboten beweist sich, dass wir den Messias brauchen. Und wenn wir die Gebote nicht haben, merken wir gar nicht, dass wir Fehler begehen und sündigen. Die Gebote sind zur Entlarvung da. Und sie sind dem Volke Israel gegeben, vor der ganzen Welt zu zeigen. Also jede Rede Gottes, wie auch immer, auch im Alten Bund, war wichtig. Nicht wertlos, sondern vollendet ist der alte Bund in Jesus Christus. Was Gott tat und tut, ist immer gleichbedeutend wertvoll, immer wertvoll für den jeweiligen heilsgeschichtlichen Abschnitt, in dem das stattfindet. Wertvoll für die jeweilige Zeit. Darum steht auch in dem Predigerbuch, alles hat seine Zeit. Für die jeweilige Zeit ist das jeweilige Reden Gottes wertvoll. Alles, was Gott tut, besteht immer, wenn auch in unterschiedlicher Form. Wenn auch in unterschiedlicher Form. Das Alte Testament, der alte Bund, ist jetzt nicht begraben und ein separater neuer Bund aufgerichtet worden, sondern der alte Bund ist integriert in dem neuen. Und so gibt es ein Ganzes. Das Neue überdeckte das Alte, denn Jesus sagt, ich habe das alles erfüllt. In mir ist das Alte erfüllt. Merken wir, es ist nicht trennbar voneinander. Somit hatte also, haben wir im ersten Vers gelesen, das äußerliche Heiligtum auch seine Rechte. In der Stiftshütte waren Zeichen der Hoffnung, Hoffnungssignale für das Leben mit Gott in der Zeit und in Ewigkeit. Alles, was in der Stiftshütte war, deutete hin auf die Ewigkeit, auf das Ziel. Aber eben dieser Weg musste erst noch erfüllt werden durch den, der da kommen sollte, den Messias. Ohne diese Hoffnungssignale wäre das Volk Israel und somit alle Völker gänzlich von Gott abgefallen und untergegangen. Kein Haltepunkt wäre in dieser Welt gewesen, kein Orientierungspunkt, weil man nichts sah, nichts hatte, was man als von Gott gegeben, als Hoffnungssignal vorweisen könnte. Aber das sind Erinnerungszeichen. Hier sehen wir ja schon ein äußeres Bild, also mal den Gesamtüberblick von der Stiftshütte am Berg Sinai, die da aufgerichtet war. Wir sehen die Wolkensäule oben drüber, über der Stiftshütte, die Herrlichkeit Gottes, aus der heraus er mit Mose redete. Und hinter dieser Umzäunung ist eben der eigentliche Gottesdienst gewesen, Brandopferaltar, und viele andere Gegenstände, die einen symbolischen Wert haben und immer wieder an Gott erinnerten, an seine Heiligkeit, an seine Versprechen, an das, was er tun wollte in Ewigkeit und was er nun getan hat in dem Messias. Wir gehen darauf ein wenig näher gleich ein. Also ohne diese Hoffnungssignale wäre, wie gesagt, das Volk Israel, aber auch alle Völker untergegangen. Sie wären im Dunkel der Gottesferne verschwunden. Die Stiftshütte war also sehr wichtig, auch wenn wir im Kapitel zuvor gelesen haben, alles ist neu, das Neue ist wichtig, aber sie war auch wichtig. Der Schreiber des Hebräerbriefes möchte den Juden, Christen, gerade denen, die aus dem jüdischen Volk den Messias kennengelernt haben, ja deutlich machen, wir nehmen euch ja nichts weg. Es ist euch nichts weggenommen. Bloß ihr sollt sehen, dass Gott weitergegangen ist. Das, was ihr vorher als Hoffnungssignal bekommen habt, das ist in Erfüllung gegangen. Darum tut ihr nicht Unrecht, wenn ihr die Hoffnungssignale weniger beachtet oder zurücklasst und in der Erfüllung dieser Hoffnungen steht. Es wird also hervorgehoben, dass es nach wie vor einen wichtigen Stellenwert hatte. Wichtig als Hinweis auf das Zukünftige, was Gott geben wollte und gegeben hat in Jesus Christus. Die Stiftshütte bestand ja aus zwei Teilen. So haben wir auch in unserem Kapitel gelesen. Einem vorderen Teil und einem hinteren Teil. Der vordere Teil war das Heilige und hintere Raum das Allerheiligste. Das Allerheiligste. Wer zu den Allerheiligsten durchdringen konnte, und zwar auch noch zum Allerheiligsten im Himmel, der hat das absolut Neue geschaffen und genießt das absolut Neue. Einmal im Jahr, so lasen wir, durfte nur der Hohepriester nach der Ordnung Aarons in das Allerheiligste. Auf Erden, nicht im Himmel. Auf Erden. Es war so heilig, eine Vorschattung für das Himmlische, dass man merkte, hier darf nicht jeder einfach so rein. Wer dort reinging und nicht hoher Priester war und ohne Blut, starb, wurde getötet, kam nicht mehr lebendig raus. Dieses Heilige sollte ein Symbol sein, das Allerheiligste. Wer zu Gott kommen will, muss vollkommen sein. Niemand kommt in Gottes Gegenwart, außer er ist ohne Sünde. Und darum musste der hohe Priester hier auf Erden schon Vorschatten zeigen, was geschehen muss, dass man ins Allerheiligste kommt und auch der tun muss, der ins Allerheiligste in den Himmel kommt. Ein Opfer bringen, ein Opfer bringen. Mit Blut, mit Versöhnungsblut in das Allerheiligste gehen. Vor die Schechina, vor die Gegenwart Gottes treten. Man musste ein Opfer bringen, damit man rein dastand vor dem lebendigen Gott. Und das ist eine Vorschattung auf den hohen Priester Jesus Christus, der auch ein Opfer brachte, nämlich sein eigenes Leben und mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste ging, um für uns vor Gott stehen zu können. Also immer wieder der Hinweis, Gott ist heilig, er ist ein verzehrend Feuer, niemand kann vor ihm bestehen, wenn er nicht vollkommen, 100% vollkommen ist. Das war dem Volk Israel immer wieder gegenwärtig. Immer wieder gegenwärtig. Und sie ehrten auch den Herrn damit, sie wagten nicht, dem Allerheiligsten den Rücken zuzudrehen. Das könnt ihr heute noch in Israel sehen. Wenn Juden an der Klagemauer beten, dann beten sie ja an der Westmauer des Tempelplatzes, nicht des Tempels selbst. Warum an der Westmauer? Die Westmauer ist der nächste Platz am Allerheiligsten. Der Tempel, der oben drauf stand, war ja Richtung Osten gerichtet, Richtung Ölberg. Vom Ölberg aus gesehen, durch Kidrontal, kam man ja erst ins Heilige Vorhof und Heilige in die vordere Hütte und dahinter war das Allerheiligste, die Bundeslade. Und was machen die frommen Juden, wenn sie nun, hier ist die Westmauer in der Nähe des Allerheiligsten, ehemalig Allerheiligsten, wenn sie die Mauer verlassen? Sie drehen sich nicht einfach nach dem Gebet um und gehen weg. Nein, das darf man nicht. Allerheiligsten, sie gehen rückwärts raus, bis sie den Platz verlassen haben. Allerheiligste, da muss man vorsichtig mit umgehen. Ja, da muss man ehrfürchtig sein, denn dort geht es um Leben und Tod. im Allerheiligsten. Dort darf man nicht reinsehen, sonst stirbt man, nur der hohe Priester einmal im Jahr, und das nicht ohne Blut, durfte da hineingehen. Wir verstehen also diese Hoffnungszeichen, die Gott gegeben hat, im Blick auf seine Person, auch im Blick auf das, was er mit den Menschen tun will, um sie in seine Gegenwart zu bringen. In der vorderen Hütte, da gingen ja viele Priester hinein, die für den Leuchter, der da drin stand, sorgen mussten, auch für den Schaubrottisch und auch räuchern mussten vor dem Allerheiligsten. So wie zum Beispiel der Zacharias, der nach der Ordnung Abia in den Tempel ging, um zu beten, um zu räuchern, um zu beten für das Volk. Nicht? Und da erschien ihm ja der Engel Gabriel und gab ihm diese Botschaft, dass seine unfruchtbare Frau fruchtbar würde und ein Kind bekäme. Johannes soll er heißen. Er ging nach der Ordnung in das Heilige, nicht in das Allerheiligste. Da durfte er nicht rein, nur der hohe Priester. Macht mal bitte die Bilder weiter, damit wir mal hineinschauen in diese Stiftshütte. Ja, ihr seht das noch mal ein bisschen näher. Das ist das Heilige und das Allerheiligste unter der Decke. Wo habe ich denn hier den schönen Stift von Uwe? Da vorne ist das Heilige und da hinten das Allerheiligste. Alles unter der Decke. Ja, mach mal weiter, bitte. Ja, unter. Mal sehen, ob ich da noch was sehe. Ja, sehe ich noch was. Ja, nicht? Ja, hier seht ihr, dass sich die Priester und die Leviten vor dem Allerheiligsten und Heiligen beschäftigen mit den Opfern. Die nehmen die Tiere entgegen für die Sünden, die die Menschen begangen haben. Und sie nehmen das Gelübde den Menschen ab, dass sie jetzt die Sünde bereuen. Und dann werden die Tiere präpariert, werden geopfert hier und verbrannt, ein Sündopfer, Brandopfer gegeben. Und hier mussten sich die Priester immer waschen vorher, symbolisch reinigen, ähnlich wie die Taufe, um hier ins Heilige zu gehen und darin zu dienen. Ohne sich hier zu waschen, durften sie nicht dort reingehen. Ja, deswegen dieses Waschbecken, sie mussten sich selber erstmal erkennen und sagen, ja, ich gehöre dem lebendigen Gott und will ihm dienen. Und dann gingen sie da hinein. Mal bitte weiter, das nächste. Jetzt kriegen wir einen Blick von oben hinein. Ja, von oben in diese zwei Kammern. Einmal in das Heilige und das Allerheiligste. Nächste Bild. So, jetzt noch besser. Jetzt sind wir hier im Heiligen. Das Allerheiligste ist dahinter, hinter diesem Cherubim-Teppich. Ja? Da sehen wir links den Leuchter, rechts einen Tisch mit Schaubroten, 12 Stück an der Zahl und Becher voll Wein. Und hier der Rauchopfer, der Gebetsaltar. Das sind alles Hoffnungssymbole auf das Vollkommene hin. Und hier hinter diesem Vorhang durfte der hohe Priester nur gehen, einmal im Jahr, und das mit Versöhnungsblut.
Oh Wolfgang, Entschuldigung, alles mit Gold.
Alles mit Gold überzogen. Der siebenarmige Leuchter, getrieben aus einem Stück, wie wir es in der Bibel lesen, war ein Hinweis darauf, dass Gott das vollkommene Licht zubereitet hat. Das vollkommene Licht, denn sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Das vollkommene Licht spricht das vollkommene Leben für seine Geschöpfe. Diese Hoffnung sollte immer wieder strahlen. Der Leuchter musste jeden Tag brennen. Er musste jeden Tag gesäubert werden, neues Öl nachgegossen werden. Denn anhand dieses Leuchters sollte man erkennen, Gott ist vollständig, Gott ist heilig, Gott ist das Leben und er will dieses Leben den Menschen geben. Das vollkommene Licht ist das Licht in dem kommenden Messias. Denn Jesus sagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Daran sollten Sie erinnert werden, der Messias kommt, denn Mose hat Ihnen bereits gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott, der Herr, euch senden und den sollt ihr hören. Und wer den nicht hört, dem wird schuldig sein. Ja, den sollt ihr hören. Auf den müsst ihr warten. Licht des Lebens. Jeden Tag, oh ja, Gott ist heilig, vollkommen. Er ist das Licht, er ist das Leben. Er will uns das Leben geben. Wir sollen auf die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung warten. Dass dieses Licht auch für alle zur Vollkommenheit scheinen wird. Und alle sollen erleuchtet werden. So steht es auch im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 9. Jesus war das Licht, das in die Welt kam, das alle Menschen erleuchtet. Alle Menschen erleuchtet. Hoffnungssignal im alten Bund auf das Neue hin. Es hatte also seine ganz besondere Berechtigung und immer noch Berechtigung für die, die den neuen Bund noch nicht kennengelernt haben. In dem Hinweis, dass Gott das vollkommene Licht ist, scheint auch auf, dass Jesus Christus nicht nur Licht sein und Licht anzünden will, sondern auch das Licht, wie der hohe Priester Aaron, in sich trägt durch die Offenbarung. Licht und Recht. Sein Wort ist vollkommen. Und führt in die Gegenwart des himmlischen Vaters. In 3. Mose 24 lesen wir, dass dieses Licht jeden Tag zubereitet sein soll. Und da können wir schon draus ersehen, dass Gott will, dass dieses Licht und Leben bei uns alle Tage ist. Morgens und abends. Unaufhörlich. Nicht nur ab und zu mal aufleuchtet. Darum hat er Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Das Licht, was da kommt, ist jeden Tag bei uns. Bei den Priestern war es ja so, solange sie in der Stiftshütte waren, sahen sie das Licht. Aber dann verließen sie die Stiftshütte und dann kam wieder der raue Alltag, da war gar kein Leuchter. Die gesündigt haben, brachte ihr Opfertier zur Stiftshütte, bekannten ihre Sünden, horchten auf das, was der Priester sagte, ja, die Sünden sind zugedeckt, Gott nimmt dein Opfer an. Sie gingen zurück in den Alltag. Sie hatten zwar die Zusage, dass die Sünde zugedeckt ist, aber der raue Alltag meisterte sie wieder. Wo ist jetzt das Licht? Die Verheißung lautete, das Licht wird kommen und ist alle Tage bei euch, morgens und abends, immer erneuert, es brennt ewig, ja? Darum heißt es ja auch in der Offenbarung 1, Vers 20 und auch Kapitel 2, 1, Jesus wandelt mitten unter den sieben Leuchtern. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Er ist das Licht, das er angezündet hat in den Gemeinden und pflegt. Und es bleibt immer Licht und hell. Also man braucht das Licht nicht jeden Tag neu suchen. Im neuen Bund, es ist immer da. Wir müssen nur in der Gegenwart des Lichtes bleiben. Es ist vorhanden. Also ein Gnadensignal des Lebens aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Ferner finden wir darin diesen Schaubrottisch. Auf der rechten Seite, wir können ja mal weitermachen, vielleicht kriegen wir ein größeres Bild noch hin. Einmal sicher vom, ja, jetzt sehen wir den Leuchter brennen, nochmal weiter. Da haben wir den Leuchter nochmal vor uns, ja, der jeden Tag leuchten sollte. Und hier können wir verstehen, einige von uns kennen ja die jüdische Geschichte, auch die Zeit der Makkabäer. Das kann man auch in den alttestamentlichen Apokryphen nachlesen. Zur Zeit des Antiochos Epiphanes, ungefähr 173 bis 175 vor Christus, der den Tempel in Jerusalem verunreinigte, der heidnische Götterbilder aufrichtete und somit Israel sehr in Bedrängnis brachte, weil sie keinen Gottesdienst mehr im Tempel vollführen konnten. Sie mussten Jerusalem verlassen. Und es dauerte eine ganze Weile, bevor sie sich dann sogar vornahmen, kriegerisch den Tempel wieder zu erobern. Und dann entstand dieses Wunder. Der erste Akt, mit nachdem sie den Tempel gesäubert haben, war, das Licht muss wieder da sein. Hoffnungslicht für die Ewigkeit. Und sie suchten in jeder Ecke nach Öl, nach geheiligtem Öl und fanden nur einen kleinen Krug, der gerade für das Quantum eines Tages ausreichte, für den siebenarmigen Leuchter. Aber im Glauben, weil das Licht so wichtig ist, zündeten sie ihn an. Und Gott schenkte, dass dieses Öl nicht nur einen Tag ausreichte, sondern 8 Tage. Und darum feiert man das Chanukka-Fest aufgrund dieses Vermehrungswunders, denn es brauchte 8 Tage, bis profanes Öl vor Gott geheiligt war und brauchbar war. Man konnte nicht einfach irgendein Öl nehmen und sagen, da gießen wir was rein. Nein, es gab sogar Salböl, wo Gott verboten hat, dass es für Menschen gebraucht wird oder nachgemacht wird. Niemand durfte dieses Salböl, womit die Geräte in der Stiftshütte gesalbt worden sind, als Mensch gebrauchen. Es ist heilig. Was vor Gott gemacht wird, braucht eine besondere Präparation, eine besondere Heiligkeit. Und somit brauchte es auch 8 Tage, bis das Öl, was man in diesen Leuchter gießen durfte, geheiligt war und für Gott angenehm war. Aber das Quantum, was eingegossen war, reichte eigentlich nur für einen Tag und nun für 8 Tage. Das also auch zu diesem Leuchter, den man zuerst dann wieder anzündete im Tempel. Mal bitte das nächste Bild. Wir sind jetzt beim Schaubrottisch. Da haben wir ihn. Da seht ihr diese Brotfladen, 12 an der Zahl, für jeden Stamm 1. Alle sollten gesättigt werden. Darum blieb auch bei der Brotvermehrung, als Jesus 5 Brote und 2 Fische hat und vermehrte, wie viel Körbe voll Krümel übrig? 12 blieben übrig. 12 für alle Stämme Israels. Für alle Stämme Israels, ja. Die mussten von Woche zu Woche erneuert werden, frisches Brot aufgelegt werden und in den Kelchen war Wein. Ein Symbol, Hoffnungssymbol auf die wahre Erlösung. Wir denken an Melchisedek. Womit kam er zu Abraham? Mit Brot und Wein. Ein Hinweis auf das vergossene Blut des Messias und den gebrochenen Leib des Messias für unsere Sünden. Jeden Tag Hoffnungssymbol, Brot und Wein. Da kommt eine Erlösung. Ja, die wird uns gegeben. Wir werden das Brot des Lebens haben. Wir werden den Kelch des Lebens trinken. Wie das sein wird, wissen wir nicht, aber die Hoffnung steht im Raum. Zur Rechten also, im Heiligen, stand dieser goldene Tisch mit 12 Broten und diesem Krug Wein. Immer als Hinweis auf das Vollkommene. Alle 12 Stämme und darüber hinaus natürlich auch die Heiden sollten gesegnet werden durch das Opfer Jesu am Kreuz. Alle sollen gesättigt werden. Darum sagt der Herr Jesus, wer von dem Wasser trinkt, was ich gebe, der hat nie mehr Durst. Wer von meinem Brot isst, der hat nie mehr Hunger. Er soll gesättigt werden. Hier geht es um ewige Dinge, um das Geistliche, um die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Alle Seelen sollen Gottesfrucht werden. Gottesfrucht werden. Alle sollen errettet werden. Alle sollen ein Korn aus der Ähre werden, die da aufwuchs und aufwächst durch das Sterben Jesu. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Fällt es aber in die Erde, dann kommt eine große Ähre. Gottesfrucht. Alle sollen mit hineingenommen werden, ja? Auf diesem wunderbaren Feld des Herrn. Unterschiedlich, vielleicht in ihren Gaben und Eigenschaften, aber doch aus einem Korn, aus einer Frucht. Darum lesen wir auch in 1. Korinther 12 davon, dass Gott austeilt durch den Heiligen Geist unterschiedliche Gaben. Aber das Wunderbare ist, dass sie alle aus derselben Quelle kommen. Auch wenn die Körner manchmal etwas anders gestaltet sind und aussehen, weil sie von Gott so geformt worden sind, sind sie doch eine Frucht des lebendigen Gottes. Ich lese dort mal die Verse 1 bis 6. Von den geistlichen Gaben will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten. Ihr wisst, dass ihr Heiden gewesen seid, hingegangen zu den stummen Götzen, wie ihr geführt wurdet. Darum tue ich euch nun kund, dass niemand Jesum verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesum einen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und somit sind es mancherlei Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein und derselbe Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen, zum allgemeinen Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen gegeben zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in demselben Geist, einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem Gott will. Also das ist die Vorschattung darauf, alle sollen gespeist werden, alle sollen satt werden, alle sollen ein brauchbares Gefäß werden im Reich Gottes, durch das eine Korn des Messias, was in die Erde gesenkt wird und was Leben austeilt durch die Auferstehung von den Toten. Also ein Hoffnungssignal. Wir merken, wie wichtig diese Symbolik für das Volk Israel war. Da ging es nicht nur darum, dass da Brote lagen. Dass man sagt, na gut, da liegen ein paar Brote, da steht ein Krug Wein. Nein, nein, das waren Predigten. Predigten. Und man studierte diese Predigten. Juden lesen sehr viel, deswegen tragen sie meistens auch eine Brille, weil die Augen schon schlechter geworden sind. Schaut das mal an. Gerade die orthodoxen Juden sind meistens Brillenträger, weil sie lesen, 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 lesen. Das gehört zum Judentum. Mehr als Fernsehen. Ja, lesen ist dabei wichtig. Lesen, lesen, lesen. Und sie studieren das Wort, sie studieren es, unterhalten sich. Sie haben viele Meinungen. Nicht? Man sagt ja, zwei Juden, drei Meinungen. Ja, sie reden darüber, immer wieder, wo sie auch zusammenkommen. Sie reden darüber, diskutieren über Gottes Wort. Deswegen geht es manchmal in der Synagoge etwas lauter zu, weil sie sich gleich unterhalten darüber. Was, das, nö, das und das. Man redet darüber. Man will wissen, was das ist. Man läuft nicht passiv daran vorbei. Und so machten sich auch immer wieder Gedanken, ja, warum die 12 Brote, warum denn, ah ja, Hoffnungssignal. Da kommt noch etwas, hat uns Mose gesagt. Darauf sollen wir warten, denn Gott hat mit ihm geredet. Und dann ist das goldene Räucherfass auch dort. Der Rauchopferaltar stand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten und symbolisierte durch den Rauch, der zum Gnadenstuhl durchdrang, ja, und aufstieg, symbolisierte, dass Gott Gebet erhört. In den Psalmen steht es ja auch, Psalm 50 zum Beispiel, Vers 15 kennen wir, wo es heißt, rufe mich an in der Not. Ich will dich erhören. Ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Gott erhört Gebet. Daran sollte dieser, gehen wir mal zum nächsten Bild, der Rauchopferaltar erinnern. Dieser. Er stand direkt so an der Wand zum Allerheiligsten und der Rauch zog dann hin zur Bundeslade. Die Gebete des Volkes Israel. Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Sie wurden also stets daran erinnert, Gott hört hin, wenn wir was sagen. Wir gehen zum Priester, wir bekennen unsere Schuld. Er gibt das Opfer für uns und es wird doch angenommen. Er betet auch für uns, der Priester, und der hohe Priester, er tritt für uns ein, und das kommt bei Gott an. Und der Priester selbst sollte das auch sehen. Und der Rauch erfüllte, wenn man im Tempel dieses Rauchopfer brachte, erfüllte die Stadt. Die Leute rochen es. Ja, Gott erhört Gebet. Ach, wir müssen unser Herz vor ihm ausschütten. So steht es ja geschrieben. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Ja, steht geschrieben. Sie rochen. Gott erhört Gebet. Hoffnungssignal. Und wir haben gestern darüber gesprochen, der hohe Priester bittet für uns jetzt im himmlischen Heiligtum. Er vertritt uns. Gott erhört Gebet. Und nicht nur, dass er für uns bittet, sondern dass er uns einen Weg geöffnet hat, dass wir selber jetzt bitten können. Das ist eine Zuversicht, das ist eine Hoffnung, die war im alten Bund vorgeschattet und sollte signalisieren, die Erfüllung kommt auch. Psalm 66, Vers 20, Gott, der mein Gebet nicht verwirft. Dieses Hoffnungssignal sagte, dass Gott der Herr zu seiner Zeit alle, die ihm vertrauen, erhören wird. Nämlich dann, wenn der Vollkommene gekommen ist. Dann werden die Hoffnungen, Hoffnungsgebete, ich will bei dir sein, ich will mit dir leben, ich will nicht von deiner Seite weichen, himmlischer Vater, erfüllt. Durch den Messias. Er bewerkstelligt das. Durch den aufsteigenden Rauch also sollte der Priester vor dem Gericht in der Nähe Gottes, der Schechina, bewahrt bleiben. Er sollte wissen, Gott erhört Gebet. Ich darf zu ihm reden, ohne dass ich sterbe. Ich darf meinen Mund aufmachen, mein Herz öffnen, ohne dass ich sterbe. Denn Gott will, dass wir leben. Somit sollte dieser Gottesdienst bis zur gänzlichen Erhörung des Gebetes um ewiges Leben, ewige Erlösung, ewige Erfüllung, ja bis zum Kommen des Erlösers weitergehen. 3. Mose 16, 12 bis 13 wird das beschrieben. So betete auch Jesus als der hohe Priester für Petrus und uns alle, dass unser Glaube bis zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht aufhöre. Denn Jesus hat für Petrus wann gebetet? Nach Pfingsten? Vor Pfingsten? Da war ja immer noch eine Spanne. Petrus und die Jünger waren berufen. Sie sollten durch den Glauben im Heiligen Geist vor Gott treten können. Aber die Spanne muss überbrückt werden. Und Jesus sagt hier, ich habe für euch gebeten, in Lukas 22, für dich Simon, für die anderen, dass euer Glaube nicht aufhört. Denn wenn ich jetzt nicht da bin, gekreuzigt bin, und ich hätte nicht für euch gebeten, dann kommt ihr nicht bis Pfingsten durch. Aber wenn ihr bis Pfingsten durchkommt und das neue Leben in euch ist, dann wisst ihr, dass ihr einen direkten Zugang zum Himmel habt, zum himmlischen Vater. Das ist also auch das, was der hohe Priester und der Priester hier in der Stiftshütte tat. Er bat für das Volk, dass der Glaube des Volkes nicht aufhört, dass sie durchhalten bis zu dem Vollkommenen. Auf diese Erfüllung, Gott selber im Gebet nahen zu dürfen, ohne gerichtet zu werden, wies Jesus auch in Johannes 16 hin. Ich lese uns mal diese Verse, Johannes 16, 26 und 27. Da heißt es, an dem Tage, wenn es so weit ist, werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. An dem Tage, wenn es dann soweit ist, werdet ihr selber bitten können. Hier durfte nur der Priester hin. Keiner aus dem Volk. Keiner durfte ins Heilige gehen. Ins Allerheiligste schon gar nicht. Aber ins Heilige auch nicht. Der Priester musste bitten. Aber Jesus sagt, wenn dann die Zeit erfüllt ist, dann werdet ihr selber bitten. Ohne dass ihr gerichtet werdet von Gott, dem Vater. Ja, das ist die Verheißung, die dann erfüllt wurde durch Pfingsten. Und auch in Johannes 15, 7a. So ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Ja, so ich in euch bin, meine Worte in euch sind und ihr in mir seid, werdet ihr genau das tun, was ich jetzt für euch getan habe, zum Räucheropferaltar in diesem Bild treten und direkt mit Gott reden. Und ihr werdet nicht gerichtet. Hoffnungssignal im alten Bund auf das Neue, was Jesus dann auch nochmal betonte. Mal weitere Bilder. Da stand dann im Allerheiligsten ein weiteres Hoffnungssignal, nämlich die Lade des Bundes. Die war im Allerheiligsten. Nicht? Das ist die Bundeslade. In der Bundeslade waren drei Dinge drin. Die Gesetzestafeln, ein Krug mit Manna, mit dem Brot, dem Himmelsbrot und der blühende, grünende Stab des Aaron. Denn das Priestertum wollten ja viele haben. Da lehnten sich ja einige auf und sagten, redet nicht Gott auch mit uns? Warum dann immer bloß mit dem Aaron? Gott hat Aaron und Mose auserwählt. Und was Gott bestimmt hat, bleibt bestehen. Und da wurde dann eine Auswahl getroffen. Gut, ihr, die ihr alle murrt, jeder nimmt mal einen Stab in die Hand und macht sein Zeichen darauf und seinen Namen. Und dann werden wir diese abgeschnittenen Hölzer, keine Wurzel, keine Spitze, ins Allerheiligste legen. Legen wir in die Stiftshütte. Und welcher Stab grünt und blüht, derjenige ist berufen von Gott zum Hohenpriester. Und es war der Stab Aarons, alle anderen nicht. Alle anderen wurden dem Gericht. Das Gericht kam über sie, aber Aarons Stab blühte und Gott hat damit bewiesen, wen er im alten Bund, welches Geschlecht er auserwählt hatte. Nach der Ordnung Aarons sollte das Priestertum geführt werden. Und als Zeichen ist das dort drin. Diese drei und der Deckel war obendrauf, die zwei Cherubim, die diese Bundeslade überschatteten. Krug mit Manna, das bedeutet doch, es kommt das lebendige Brot, das Brot vom Himmel. Manna ist Brot vom Himmel. Manna hat ja den Namen bekommen von dem hebräischen Manhu, weil die Leute gesagt haben, was ist das? Manhu, Manhu. Und so nannten sie es immer, was ist das? Manna, ja, daher kommt das. Vom Himmel, jeden Tag neu. Und jeder konnte sammeln und hatte genug zu essen. Das Brot vom Himmel. Deswegen in der Rede im Johannesevangelium sagten die Pharisäer, ja, Mose hat uns das Brot vom Himmel gegeben. Nein, nein, sagte Herr Jesus, das wahre Brot vom Himmel bin ich. Ja, das bin ich. Das soll darauf hinweisen, dass das wahre Brot vom Himmel kommt. Ich bin das Brot des Lebens. Der grünende Stab Aarons sollte mit Mandeln, Blüten und mit Frucht sogar dran, sollte ein Zeichen auf den kommenden und künftigen hohen Priester sein. Der unabhängig von Menschen, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang, ohne Ende des Lebens regieren wird und erscheinen wird. So wie wir es in Hebräer 7, Vers 3 von dem Melchisedek gelesen haben. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang, ohne Ende. Ein Zeichen hin auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ewig gewurzelt nach der Ordnung Melchisedeks. Und auf diesen wies auch Johannes der Täufer hin in Johannes 1, Vers 30 und sagt, nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist. Der war schon immer da. Nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist. Bestimmung von Gott, Priestergeschlecht, Bestimmung von Gott. So wie der Stab Aarons. Gott wählt aus. Er gibt das Ewige. Da ist keine Wurzel dran, da ist keine Spitze dran, ohne Anfang, ohne Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der wird kommen. In der Ordnung Melchisedeks. Merken wir, das spricht alles eine Sprache im Alten Bund. Das sind nicht nur Gegenstände. Das sollte das Volk Israel in der Gesamtheit immer von einem Tag zum anderen vorantragen, bis sie dann nach Jerusalem gekommen waren, bis der Tempel dann dort stand, die Stiftshütte also in dem Tempel integriert wurde, bis dann der Messias kam und vor den Toren Jerusalems sein Opfer bringen sollte und gebracht hatte. Nach mir wird einer kommen, der vor mir schon immer gewesen ist. Dieser Hoffnungserfüller wird alles umfassen und alles umfassend auch zurechtbringen. Jesus hat alles für alle vollbracht. Und dann waren noch da drin als Hoffnungszeichen die Tafeln des Gesetzes, die Mose auf dem Berg Sinai bekommen hatte. Diese Hoffnungszeichen in der Bundeslade deuten an, dass Gott den Menschen wegen seiner Sünde nicht verworfen hat, sondern einen neuen gültigen Maßstab zum Leben bietet. Es heißt ja in 3. Mose 18, Vers 5, wer diese Gebote und Gottes Gebote hält, der wird leben. Der wird leben. Wer das Gesetz tut, der wird leben. Das heißt, Gott will den Menschen zu sich ziehen. Er will das Leben. Er sagt nicht, ich gebe dir die Gebote, damit du stirbst. Sondern ich gebe dir die Gebote, dass du sie hältst und lebst. Obwohl Gott wusste, wir können es nicht. Aber er hatte das Leben schon im Blick für uns alle. Ich gebe sie dir, damit du lebst. Jetzt brauchen wir nur einen, der es erfüllt, damit auch ihr miterfüllt, was zum Leben dient. Wenn Gott Maßstäbe aufzeigt, tut er es nie, um uns seine Schöpfung zu vernichten. Wiewohl er weiß, dass wir seine Maßstäbe nicht einhalten können. Trotzdem richtet er sie nicht auf, um uns zu vernichten. Denn sonst könnten wir ja sagen von vornherein, Herr, du hast deinen Willen offenbart, um uns alle kaputt zu machen. Denn wer kann ihn erfüllen? Du hast uns die Vorgaben gegeben, du sagst zwar, wir sollen das tun, aber du weißt, wir können es nicht tun. Du hast unser Sterben im Sinn. So ist es nicht. Gott sagt, wer es tut, soll leben. Also ist ein Hoffnungssignal auf eine Zeit gegeben, dass es erfüllt werden wird, damit wir leben. Und Christus hat es erfüllt. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, hat er gesagt, sondern zu erfüllen. Das Hoffnungssignal, was ihr gekriegt habt, ist in Erfüllung gegangen. Ich habe alle Gebote für euch gehalten. Alles. Deswegen sagte der Herr Jesus, ist jemand da, der eine Sünde mir nachweisen kann? Er horchte rum, keiner war da, der was sagen konnte. Nicht eine Sünde. Ich habe alles erfüllt. Und er sagt auch im Evangelium, ich tue nichts von mir selber. Ich tue alles, was der Vater sagt. Was der Vater sagt, das tut gleicherweise der Sohn. Der Sohn tut nichts von sich selber. Deckungsgleich. 100%. Erfüllung. Hoffnungszeichen wurde erfüllt. Darum steht auch in Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Ende im Sinne von erfüllt. Wer an ihn glaubt, der lebt. Der lebt. Wir merken also immer wieder aufs Neue, dass das nicht nur eine veraltete Symbolik ist, die nur das Volk Israel ein wenig begleitete, damit es ein bisschen frommer zuging, sondern es war um unseretwillen auch aufgerichtet worden, damit die Hoffnung von einer Generation zur anderen weitergetragen werden konnte, bis zum Ziele hin, bis die Erfüllung in Jesus Christus erschien. Die Cherubim der Herrlichkeit Gottes, die auf der Bundeslade im Allerheiligsten waren. Diese Engelgestalten sind ja eine Abbildung der Wesen, die um Gottes Thron herum sind und ausrufen, Tag und Nacht, heilig, 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 ohne Ende. Ohne Ende bezeugen sie, wer der ist, der auf dem Thron sitzt. Ja, sie rufen immer heilig, die Cherubim. Und darum verstehen wir, wenn Petrus auch offenbart und sagt, schaut, es steht doch geschrieben, Gott ist heilig und ihr sollt auch heilig sein. Die Cherubim, ja, da dachten sie immer daran, auch der hohe Priester, heilig, 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 steht auch im Propheten Jesaja, heilig, heilig, heilig. Kommen wir da je ran? Wenn Gott uns dies Hoffnungszeichen gibt, muss es eine Lösung geben. Und darum sagt der Herr Jesus ja auch, ich heilige mich selbst für sie. Sie sind geheiligt in mir. Ja, heilig, heilig. Also wiederum ein Zeichen, dass der Mensch zu dieser Heiligkeit Gottes nahen kann. Somit war also die Stiftshütte eine unbeschreibliche Hoffnungsaussage für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen leben. In Vers 6 bis 8 lasen wir deshalb, dass durch den Priesterdienst im Heiligen der Stiftshütte und einmal im Jahr im Allerheiligsten deutlich wurde, dass die Erfüllung der Lebenshoffnung für Israel und die Nation noch nicht vorhanden war, aber kommen wird. Ich lese da nochmal die Verse 6. Da nun solches also zugerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in die vordere Hütte und richteten aus den Gottesdienst. In die andere aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er opferte für seine und des Volks Sünden. Damit deutete der Heilige Geist. Er zeigte auf, hier wurde also durch den Geist Gottes etwas optisch äußerlich aufgezeigt, dass noch nicht offenbart wäre der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stand. Die vordere Hütte, Gottesdienst vor der verborgenen Hütte. Die musste weg. Und was geschah, als Jesus Christus starb am Kreuz?
Der Vorhang
zerriss. In welcher Richtung?
Von oben an
nach unten aus. Also nicht vom menschlichen. Nicht die Menschen reißen dann von unten nach oben, wenn sie das könnten. Aber von oben nach unten aus. Und was geschah dadurch, als der Vorhang zerriss? Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Haben die Leute sich nicht erschrocken? Die Priester, die dort im Heiligen dienten, waren total erschrocken. Jetzt schauten sie plötzlich in das Allerheiligste hinein. Jetzt müssen wir sterben. Denn da dürfen wir nie reinschauen. Aber durch Jesus Christus sollte gesagt werden, jetzt kannst du reinschauen, ohne zu sterben. Jetzt ist der Weg offen zum Vaterherzen. Das wurde auch in der Stiftshütte gezeigt. Ja, jetzt ist es offen. Die vordere Hütte, so steht es ja auch in der Offenbarung, ist abgetan. Jetzt ist nur noch das Heilige, das Allerheiligste vorhanden. Diese Hoffnung war damals noch nicht da im alten Bund, aber sie sollte lebendig bleiben, die Hoffnung. Sie war allezeit wichtig, deswegen verstehen wir den einleitenden Vers in Kapitel 9. Es hatte auch das Erste seine Rechte des Gottesdienstes und das äußerliche Heiligtum. Es hatte seine Rechte. Nun aber ist die Hoffnung erfüllt, denn es steht ja auch geschrieben in Römer 5, dass durch den Geist Gottes die Liebe ausgegossen ist in unser Herz. Wir rühmen uns aber nicht nur der Herrlichkeit Gottes, sondern auch der Trübsal, steht dort. Und daraus kommt auch immer wieder Erneuerung der Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu schaffen werden. Hier merken wir das. Hoffnung in Israel ließ auch nicht zu schanden werden. Die schon geöffnete Augen bekamen für den weiteren Werdegang für das Neue, erlebten die Erfüllung ihrer Hoffnung auf den lebendigen Gott. Den anderen ist noch die Decke von Gottes wegen vorgehängt. Ganz einfach, wir brauchen gar nicht scheel auf das blinde Israel zu schauen und ihm gar keine Vorwürfe machen. Denn ihm ist die Decke gegeben, damit durch den Anbruch, die sehend wurden, diese frohe Botschaft des Neuen, erfüllte Hoffnung unter alle Nationen gebracht werden konnte, bevor das Königreich des Friedens aufgerichtet wird. Und wenn das dann aufgerichtet wird, wird auch der Rest Israels sehend und werden die erfüllte Hoffnung nicht nur sehen, sondern von tiefstem Herzen annehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass es so eine Bußbewegung, wie es dann geben wird in Israel, nie gegeben hat auf der Erde. Weil nämlich Israel, also jemand, der weiß, was er hatte und was ihm noch nicht gegeben war, was er durch Blindheit nicht gesehen hat, wenn jemand das genau weiß, viel tiefer in die Buße geführt wird, als jemand, der einfach nur Danke sagt für etwas, was er geschenkt kriegt und weiß gar nicht, kennt die Hintergründe nicht. Das sehen wir auch mitten in der christlichen Gemeinde. Diejenigen, die aus dem tiefsten Sumpf der Welt sich bekehren, die sind viel dankbarer und hingegebener an den Herrn, als die, die so im christlichen Haus aufgewachsen sind, haben immer religiöse Lieder gesungen, waren immer dabei, kennen oft die tiefen Hintergründe des Verderbens gar nicht. Wie verloren sie waren in Wahrheit. Nicht? Das hat ja der Sohn, der im Vaterhaus geblieben war, auch nicht gemerkt, dass er genauso erlösungsbedürftig war wie sein Bruder, der das Haus verlassen hat. Der sagt nur, mein Bruder, der hat alles durchgebracht. Der, ja. Aber ich, ne, war doch gut. Du bist genauso schlecht. Bloß du merkst es nicht. Du merkst es nicht. Der hat es gemerkt am Schweinetrog. Und er kam zurück und sagt, also ich will bloß ein Diener sein. Bin noch nicht mal wert, dass ich Sohn des Hauses heiße. Ja, Vater kann ich auch schon fast nicht mehr sagen. Ich habe gesündigt gegen den Vater, gegen den Himmel, ja. Der hat es gemerkt, das hat der Älteste nie gesagt. Der hat nicht gesagt, dass er gesündigt hat gegen den Himmel und gegen den Vater. Nein, war ja immer brav. Nicht? Verstehen wir? Deswegen wird es in Israel eine solche Bußbewegung geben, wie es unter den Heiden noch nie gegeben hat. Weil sie nämlich die Hintergründe viel tiefer kennen. Was sie hatten, was sie verlassen hatten, was ihnen zustand und nicht eingenommen hatten. Oh, dann werden sie weinen, steht geschrieben. Jedes Geschlecht besonders, sie werden weinen. Wie man weint und trauert um ein einziges Kind, was man hatte und was gestorben ist. Und trauert. Oh, dass wir doch den Messias früher kennengelernt hätten, werden sie sagen. Aber sie werden getröstet. Es wird über sie ausgegossen, der Geist des Gebetes. Und sie werden dann auch direkt ins Allerheiligste beten können zu dem lebendigen Gott. Nun muss also das Neue, das Erfüllte in Jesus Christus ausschließlich in uns, die wir das Neue kennengelernt haben, festgehalten werden. Nicht zurückfallen in die Hoffnungssignale. Sie waren wichtig, gut und richtig. Sehr wertvoll. Jetzt sollen wir leben in dem Erfüllten. 1. Petrus 1,3, wo Petrus sagt, wir sind doch wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das muss man unterstreichen, nicht zu einer Hoffnung. Zu einer lebendigen, das Wort bedeutet, ich weiß jetzt Bescheid. Ich hoffe nicht nur irgendwas nebulos in der Zukunft erfahren zu können. Jetzt ist die Hoffnung erfüllt. Lebendige Hoffnung, ja. Darum setzt eure Hoffnung nun ganz auf die Gnade, die in Jesus Christus angeboten ist. 1. Petrus 1,13. Das soll auch unser Leben tiefer bewegen. Also nicht verachten das Alte, die Erfüllung erkennen, darin feststehen, nicht zurückfallen, wie auch unser Bruder Rainer vorhin sagte, in die gefährliche Gesetzlichkeit, sondern in dem Vollkommenen bleiben. Und dankbar sein, dass es diese Vorschattung gegeben hat und immer noch für die gibt, die ins Vollkommene noch nicht durchgedrungen sind, dass auch sie durch die Hoffnungssignale zur erfüllten Hoffnung kommen.